Roter Himmel, der Podcast von Frauen, aber nicht nur für Frauen. Hier werden die Geschichten von starken Frauen erzählt, die eher männerdominierte Berufe für sich entdeckt haben. Es soll darum gehen, Stereotypen und Vorurteile aufzudecken, zu zeigen, wie wichtig es ist, Neues zu wagen und Frauen eine Stimme zu geben, die als Vorbilder für andere motivieren und ermutigen. Zeit zum Anschnallen, wir sind ready for takeoff in einen rosaroten Himmel. Heute zu Gast ist Victoria. Victoria ist Winzerin und führt gemeinsam mit ihrer Familie das Weingut, das damals schon ihre Oma geführt hat. Victoria gibt uns Einblicke in ihren Alltag als Winzerin und wir unterhalten uns darüber, wie man überhaupt Winzerin wird und was der Beruf auch teilweise für ein harter Knochenjob sein kann. Und ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit für den Startschuss der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rosaroter Himmel. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist es die Victoria. Die Victoria ist Winzerin und wir werden uns heute so ein bisschen über ihr Handwerk unterhalten, wie so ein Alltag überhaupt von einer Winzerin aussieht, was so ihre Aufgaben sind, die sie täglich bewerkstelligen muss. Und ja, ich würde sagen, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Victoria.
Hallo Anna.
Ja, willst du vielleicht einfach ein bisschen erzählen, was du aktuell so machst und über deinen Beruf, dich selbst so ein bisschen vorstellen, wie bist du dazu gekommen und genau.
Ja, gerne. Ich bin Winzerin, bin aus Österreich, das hört man vielleicht. Ja. Genauer gesagt Niederösterreich und das teilt sich wieder in einige Weinbaugebiete auf. Und mein Weinbaugebiet heißt Reisental. Das liegt südlich der Donau, eigentlich im Mittelpunkt von Niederösterreich, also Niederösterreich im Nordosten Österreichs, das Bundesland. Und ja, was mache ich so? Ich bin seit 7 Jahren bei uns im Weingut, habe während des Studiums angefangen, zu Hause zu arbeiten, also während meines Masterstudiums. Und bin dann eigentlich immer mehr hineingewachsen. Und jetzt ist mein Alltag sehr, sehr vielfältig. Von administrativen Aufgaben bis zur Auslieferung unserer Produkte, unserer Weine, Weingartenarbeit mit dem Traktor, also auch mit der Hand, die Kellerarbeit, also die Vinifizierung, wie man so schön sagt, also die Herstellung des Weines dann. Also ich begleite quasi den Wein vom Rebstock bis zum Kunden hin und das gemeinsam mit meiner Familie.
Okay, du hast gesagt, dass du studiert hast und dass du deinen Master gemacht hast. Hat das auch was mit Wein zu tun gehabt oder hast du was ganz anderes studiert, was eigentlich gar nicht so in diese Richtung gehen sollte?
Ich habe im Bachelor ein Wirtschaftsstudium gemacht auf Englisch. Das war sehr international orientiert, also mit sehr vielen internationalen Studenten. Und danach ein Masterstudium angeschlossen, das internationales Weinmarketing heißt. Also im ersten Teil war kein Thema, also war der erste Teil war nicht auf Wein bezogen. Und eben das zweite Studium dann schon auch, aber eher oberflächlich. Ich bin ein bisschen später erst zum Wein gekommen. Es wurde mir zwar irgendwie in die Wiege gelegt, aber das sieht man auch oft, wie anstrengend der Alltag sein kann und wie intensiv. Und andere haben urviel Freizeit und man selber ist irgendwie dann am Samstag schon früh aus den Federn und darf helfen. Und ja, habe irgendwie dann erst später den Wert erkannt, was es heißt, ein Weingut zu haben und auch dort arbeiten zu dürfen.
Okay, dann war das gar nicht so, ja, dein Ziel irgendwie von Anfang an, so in Richtung Wein zu gehen und Winzerin zu werden.
Na, ich wollte immer Musik studieren, also Musik heißt Klavier und Singen und das hat mich zwar immer begleitet, aber irgendwie bin ich eher der Mensch, der ein bisschen Sicherheit braucht und irgendwie, da war ich mir dann nicht allzu sicher mit dem Ganzen. Genau. Und ja, irgendwie wurde ich dann inspiriert durch andere Leute, die auch mit dem Thema Wein was auf dem Hut hatten quasi. Und bin dann immer weiter eingetaucht und irgendwann war dann klar, es gibt nur den Weg.
Würdest du sagen, dass das so die klassische Ausbildung ist, die du gemacht hast, dass das so der klassische Weg ist? Wie wird man eigentlich Winzer, also oder Winzerin? Was macht man da? Ist das eine Ausbildung oder ist das ein Studium, wie du das gemacht hast? Wie funktioniert das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also grundsätzlich kann man bei uns eine Winzerlehre machen oder eine Ausbildung eben. Das ist aber eher unüblich. Also üblich sind zum Beispiel eine Fachschule ab dem 9. Pflichtschuljahr oder ab dem 9. Schuljahr, die 3 Jahre dauert, beziehungsweise 4 Jahre, glaube ich, mit einem Praxisjahr dazwischen. Und da schließt man einfach mit einem also Facharbeiter- und Fachschulabschluss ab. Und dann hat man aber die Möglichkeit, auch eine Schule zu machen, die da schon ein bisschen intensiver in die Materie einsteigt, wo man dann 5 Jahre zum Thema Wein, Weinbau, Betriebswirtschaft, Kellerwirtschaft, die ganze Biologie, die dahinter steckt, also sehr umfangreich einfach, wo man da wirklich eintauchen kann und dann auch mit Matura, also Abitur, abschließt. Und ansonsten kann man auch auf der Uni studieren in Wien, auf der BOKU. Muss man aber zuerst, glaube ich, Agrarwissenschaften machen und kann Schwerpunkt Weinbau nehmen und dann im Master gibt es schon ein Weinbaustudium. Viele gehen auch nach Geisenheim, nach Deutschland, weil weil die Schule oder die, das ist eine Hochschule, glaube ich, bekannt ist eben für die Ausbildung im Bereich Weinbau, Weinwirtschaft, internationale Weinwirtschaft und auch forschungstechnisch sehr viel macht. Ja, sonst gibt es auch internationale Möglichkeiten in Frankreich zu studieren, wenn man sagt, man will erst später. Und mittlerweile gibt es bei uns auch FH-Studien im Bereich Weinbusiness und eben Weinmarketing. Das sind so die klassischen Wege. Und ansonsten, mein Weg war ein bisschen auf Umwegen. Ich habe zuerst ein Studium gemacht und dann quasi eine Art Abendschule besucht und meinen Facharbeiter, also so die praktische Befähigung für den Beruf, in einem Kurs nachgemacht. Und der ist aber jetzt nicht so umfangreich. Das bildet eher die Basis für das ganze Winzerdasein oder Winzertun. Und ja, da kann man dann, wenn man möchte, noch weitergehen und den Weinbau- und Kellermeister machen. Das ist dann nochmal so eine Stufe über den Facharbeiter oder eine große Stufe drüber, ja.
Okay, und kann das jeder machen? Also würdest du sagen, wenn jemand von der Schule kommt und sagt, ja, ich stelle mir das total, total toll vor und ich finde Wein ist eine interessante Sache und ich würde das irgendwie gerne lernen, ich möchte das machen, habe aber überhaupt nicht so den familiären Background und ich weiß nicht, also wenn die Familie kein Weingut hat und man da gar nicht so mit aufgewachsen ist, gibt es da trotzdem dann eine Möglichkeit, ohne dass man vielleicht sagt, man macht sein eigenes Weingut dann irgendwie, dass man da Fuß fasst.
Ja, also grundsätzlich die Ausbildung, glaube ich, kann jeder machen. Man braucht dazu kein Weingut. Natürlich diejenigen, die aus Weingütern kommen, haben vielleicht ein besseres Verständnis schon, auf dem sie aufbauen können. Aber ich glaube, wenn jemand wirklich Interesse für das Thema zeigt und da auch dranbleibt und zielstrebig ist, dass das kein Problem ist. Aktuell ist es auch so, dass sehr viel also dass generell Mitarbeiter in der Weinbranche gesucht sind, dass es auch nicht so leicht ist, Leute zu finden. Dadurch, dass es so ist, dass eigentlich die Betriebe leicht wachsen immer, werden auch immer mehr Teilbereiche auch auf die Mitarbeiter aufgeteilt. Man braucht mehr Unterstützung, man ist auch international unterwegs und da kommen eben immer neue Chancen eigentlich, die man eigentlich auch ergreifen kann als Externer quasi.
Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an für alle, die sich vielleicht jetzt überlegen, ich würde es gerne machen. Man braucht nicht unbedingt ein Weingut zu haben. Was mich noch interessiert, ist, womit sich die Ausbildung denn so oder das Studium, womit sich das so befasst? Was sind da so Themengebiete? Was lernt man, wenn man auf so eine Schule geht?
Ja, grundsätzlich gibt es eben den Weinbau. Das betrifft alles, was outdoor passiert, also im Weingarten und alle Einflussfaktoren. Und dann gibt es das, was indoor passiert, die Weine im Keller begleiten, bei der Verarbeitung, bei der Gärung bis zur Flaschenfüllung. Und dann gibt es noch den großen Teilbereich, wo ich mir manchmal denke, eigentlich müsste ich Unternehmer, richtiger Unternehmer sein, um das alles zu handeln zu können, weil es doch sehr umfangreich ist. Ja, das ist so, würde ich sagen, das dritte Thema. Also Weinbau, Kellerwirtschaft und Betriebswirtschaft jetzt grob.
Okay, was muss man denn so können? Muss man irgendwelche Fähigkeiten mitbringen, wenn man gerne Winzer oder Winzerin werden möchte? Gibt es da irgendwas, wo man so sagt, oh ja, das haben der Viktoria ihre Eltern schon in die Wiege gelegt und da hat man schon erkannt, die wird mal eine gute Winzerin?
Ja, ich glaube grundsätzlich, man darf sich für nichts zu schade sein. Und Interesse, das braucht man immer, wenn man gut werden will in irgendwas. Und schon ein sehr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Man muss den Markt kennen, die anderen Produkte kennen und dann auch wissen, wo man hin will. Und ja, genau.
Weißt du das, wo du hin willst? Das war eigentlich eher so eine Frage fürs Ende, aber es passt jetzt ganz gut.
ja, ich habe schon sehr viele Ziele, kurzfristig und langfristig. Ein paar sind auch schon erreicht worden, aber die erzähle ich nicht so gerne, weil irgendwie behalte ich die lieber für mich und wenn ich sie dann erreiche, dann ja, gebe ich sie preis.
Das verstehe ich. Und was hast du schon so erreicht, was du dir vorgenommen hast? Möchtest du darüber sprechen? Also was schon erreicht wurde, was für Meilensteine du schon so erklommen hast?
Ja, mir ist es irgendwie auch wichtig, immer, irgendwie habe so eine soziale Ader und mache gern Projekte mit anderen, beziehungsweise ist es mir ein Anliegen, auch unser Gebiet voranzubringen und irgendwie auch nach außen zu tragen. Da darf ich seit ein paar Jahren schon mitarbeiten. Ja, es gibt in jedem Weinbaugebiet so die Vertretung der Winzer, die zu verschiedensten Themen eben das Gebiet vorantreiben sollen, die unter anderem Entscheidungen treffen, was die weinbaulichen Dinge betrifft oder Herkunftsthemen. Das ist eine große Thematik auch im Weinbau. Das habe ich mir irgendwie immer gewünscht, dass ich da mal mitwirken darf und das war für mich irgendwie, ja, das hat mich motiviert, dass ich das jetzt darf. Ansonsten ist so ein Ziel irgendwie, Familienweingut, das stellt man, also das schaut von außen immer so nett aus, aber es ist viel Arbeit, weil man eigentlich permanent mit denselben Menschen, also auch auf emotionaler Ebene, sehr viel Arbeit und ja, mit den Menschen, also mit denen man zusammenarbeitet, ist man auch verwandt und da kommt so dieser emotionale Faktor eigentlich überall mit rein. Und irgendwas wie das unter einen Hut zu bringen und das ja auch auf einem guten, also als gute Basis zu behalten, das ist auch so mein Ziel, weil das ist natürlich eine Herausforderung. Man kann sich das schon vorstellen, oft bei Freunden oder bei Bekannten oder also Kollegen oder so hält man sich vielleicht zurück, wenn man jetzt einmal irgendwas auszusetzen hat, zu Hause sagt man es einfach raus.
Ja, kann ich
Und
total verstehen.
genau, und dann die verschiedenen Generationen, die hier zusammenkommen, wo man irgendwie versucht, ja, irgendwie seine eigene Sprache dem anderen verständlich zu machen und der andere versucht dasselbe und ja, die Kommunikation da einfach zu verbessern und ja, Konflikte zu lösen. Und ich glaube, jetzt mit dem ganzen Generationswechsel, der auch bei uns passiert momentan, glaube ich, dass wir jetzt mittlerweile über den Berg sind. Und und das war irgendwie für mich auch so ein Ziel, weil es natürlich als junger Mensch schwierig ist, das Wort Nein zu hören oder jetzt
Ja.
passt das nicht oder andere Themen sind wichtiger oder was auch immer. Und ja, ist eine lustige Thematik, da kann man lange drüber philosophieren und reden.
Ja, das glaube ich. Also stelle ich mir auch spannend vor, so mit der engsten Familie über Generationen hinweg zusammenzuarbeiten. Wie sieht das genau aus bei euch, wenn du sagst, das findet jetzt gerade so ein Generationenwechsel statt? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir am Weingut sind aktuell drei Generationen, wobei meine Oma eher nur noch Interesse halber bei uns mit dabei ist. Also sie kann, also sie hat viele Jahre lang schwer gearbeitet und das merkt man jetzt auch. Also sie muss es eher jetzt ruhiger angehen, aber sie ist fit. Und meine Eltern sind so zwischen 55 und 60 und sind zwar noch wirklich voll im Betrieb dabei und denken noch nicht so richtig an eine Pension, glaube ich. Aber man merkt einfach, wenn jetzt jemand junger da ist und Aufgaben übernehmen kann, dann, und er übernimmt sie, dann bleiben sie ihm. Und so wachsen meine Aufgabengebiete und die von den Eltern werden vielleicht weniger ein bisschen. So geht der Generationswechsel ganz leicht über die Bühne, also leicht, langsam.
Und bist du
Genau.
dann diejenige, die das Weingut dann am Ende dann vollkommen übernimmt und die dann quasi so die, wie nennt man das? Ich weiß gar nicht. Herrin heißt es nicht. Ich weiß es nicht. Aber die das Weingut dann übernimmt und dann die Winzerin von dem Weingut ist oder teilst du dir das noch mit irgendjemand anderem?
Wir haben eigentlich ein Wein- und Obstgut, wobei das Obst eher dann mein Bruder übernehmen wird. Also ja, wir werden uns das teilen und werden aber trotzdem irgendwie immer zusammenarbeiten. Aber jeder wird so seine Aufgabenbereiche haben und ich glaube, dass dann eben auch die jeweiligen Familien damit eingebunden werden, je nachdem, wie es auch der Wunsch dann ist von dem jeweiligen Partner oder der Partnerin. Und einen kleinen Bruder habe ich auch noch, wer weiß, vielleicht begeistert er sich auch noch für das Ganze und er unterstützt uns auch oder wir arbeiten dann alle gemeinsam. Genau.
War das irgendwie so ein Ding bei euch, dass du eine Frau bist, die das dann irgendwie übernimmt? Also war das jemals ein Thema, dass deine Eltern irgendwie gesagt haben, ah, die Victoria, wir wissen nicht so richtig und vielleicht macht es doch der Sohnemann, weiß ich nicht. Aber ich habe viele, als ich auch recherchiert habe, viele Geschichten darüber gehört, dass es das eigentlich traditionell immer so ist, dass das ja der Sohn irgendwie übernimmt. War das jemals ein Thema bei euch?
Eigentlich überhaupt nicht. Also dadurch, dass meine Oma eigentlich eine Zeit lang auch alleine den Betrieb geführt hat, war das damals schon normal. Also sie war eben schon dadurch, dass ihr Bruder krank war, also nicht arbeiten konnte, diejenige, die hier nachrückte, wie könnte man so sagen, und eigentlich seit ihrem 14. Lebensjahr dann im Weingut gearbeitet hat, als ihr dann, als
Wow.
ihr, genau, also muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Und ja, als dann ihr Vater dann gestorben ist, hat sie das eben alleine weitergemacht. Und mein Papa, der hat sie dann relativ bald nach seinem Fachschulabschluss dann unterstützt, also eigentlich direkt anschließend an die Schule. Da war er, glaube ich, 17 oder 18. Und mein Papa wollte immer mehr Ausbildungen machen, aber dadurch, dass eben so viel Arbeit war und es irgendwie wichtig war, dass er zu Hause war, ist es irgendwie nicht möglich gewesen. Und ich glaube, aus dem Grund hat er uns alle Türen offen gehalten. Also Wir haben eigentlich jede Möglichkeit gehabt. Wir hätten alles machen können. Und ob Frau oder Mann oder Sohn oder Tochter ist, war in dem Fall eigentlich ganz egal. Habe ich auch nie so verspürt. Bei uns ist dieses Frauen- und Männerdenken irgendwie in der Familie Gott sei Dank nicht so verankert, also von der Rollenverteilung. Ich glaube aber, dass es jetzt aktuell für mich noch einfacher ist als dann in Zukunft, wenn dann mal Familienplanung wirklich ansteht und Kinder, stelle ich mir schon vor, dass das eine Herausforderung sein wird. Weil
Ja.
das kann ja der Mann nicht abnehmen. Also da ist man dann schon anders gebunden. Ist ja auch was Schönes, aber ja, das ist dann einfach so.
Hast du das irgendwie aus deinem Umfeld, weil du ja auch mit anderen Winzerinnen wahrscheinlich viel in Kontakt bist, hast du das irgendwie mal mitbekommen, dass das ein Problem ist oder gab es irgendwelche Hürden, die ihr vielleicht nehmen musstet oder auch mal blöde Kommentare, die ihr euch anhören musstet? Einfach weil da jetzt eine Frau ist, die in das Handwerk geht.
Ja, ich glaube, es kommen generell öfter mal komische Kommentare, wo man sich denkt, also wenn man auf Weinpräsentationen ist oder so, wo man sich denkt, okay, das vergesse ich jetzt wieder oder das schiebe ich jetzt auf die Seite oder was auch immer. Da waren sicher auch Kommentare in die Richtung dabei. Aber ich glaube, wahrscheinlich würden dieselben Menschen auch komische Kommentare schieben, wenn ein Mann dort stehen würde, könnte ich mir
Ja.
vorstellen. Ich weiß nicht, ich hab nicht so viel Erfahrung damit, kenne aber schon Erzählungen von anderen befreundeten Winzerinnen, dass quasi manchmal ihnen nichts zugetraut wird oder es dauert einfach, bis sie ernst genommen werden. Das war, glaube ich, bei mir eher so der Prozess in den jungen Jahren, dass einfach man sich einfach mal ein Image aufbauen muss und einfach grundsätzlich mal zeigen muss, wofür man steht und was man tut und was man kann. Und dann wird man auch ernst genommen. Ich glaube, dass es bei Frauen als auch bei Männern so der Fall sein wird.
Wie reagieren Männer darauf, wenn du denen sagst, was du beruflich machst oder generell andere Leute darauf? Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei euch so ein bisschen bekannter in der Region, weil es vielleicht auch viele gibt, die sich irgendwie dem Wein quasi angenommen haben. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, ja, ich bin Winzer oder ich bin Winzerin. Und ich stelle mir das ganz spannend vor, irgendwie so Reaktionen, die man darauf bekommt.
Eigentlich stößt es immer auf Interesse. Also,
Das
sobald man
glaube
Wein
ich.
erwähnt, das ist so ein Icebreaker, glaube ich. Das finden irgendwie alle cool und spannend. Oberflächlich ist es das auch eigentlich immer, weil man nicht sieht, was da alles dahinter steckt.
Ja, das ist
Aber
so, man hat das Gefühl, die machen irgendwas, brauen was zusammen in ihrem Keller und man
ja.
weiß nicht so richtig, was passiert.
Den ganzen Tag Wein trinken.
Ja, das war tatsächlich eine Frage. Eine Frage war, wie viel Wein trinkst du wirklich?
Wenig, wenig. Also, ich koste viel. Da gibt es dann wirklich so das Weinglas und den Spucknapf daneben. Und anders ginge das nicht, glaube ich. Man, nach der Arbeit oder so, dann genießt man schon mal ein, zwei Gläser Wein oder vielleicht mal mehr. Aber so den ganzen Tag dahin kosten oder trinken, das geht leider nicht.
Hast du schon mal irgendwas gemacht, wo du so dachtest, oh, nee, das schmeckt mir gar nicht, das ist nix geworden?
Ja, das kommt sicher überall vor. Also Experimente technisch sicherlich auch, also irgendwie was Neues ausprobieren. Maischegärung oder neues Holzfass, also wenn man Wein oder Most zum Vergären in ein Holzfass gibt, das noch nie gebraucht wurde, dann ist das halt nachher immer recht intensiv. Ja, aber so, also auf jeden Fall, mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber es ist schon hin und wieder was dabei, wo man sagt, okay, das kommt nicht in die Flasche oder so.
Was macht man dann? Gibt es da irgendwie so eine Lösung, wie man das irgendwie noch kippen kann, oder ist es dann verloren? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was dann passiert, wenn man so merkt, nee, das Es hat irgendwie nicht geklappt.
Also grundsätzlich kann man den Wein im Fass verkaufen und vielleicht irgendwohin verkaufen, wo einfach niedrigere Qualitätsansprüche da sind.
Okay, aber man kann nicht den Wein an sich dann noch, da kann man nichts mehr rausholen. Da gibt es keine.
Nein, man sagt so schön, der Wein wird im Weingarten gemacht. Also wir versuchen eben Top-Traubenmaterial reinzubekommen in den Keller und dann wird da auch was Gutes draus.
Okay, wie kann man das beeinflussen, dass man gute Trauben macht? Ich meine, das lernt man wahrscheinlich an der Weinschule und ist vielleicht jetzt gar nicht so Thema für den Podcast, aber ich finde es voll spannend. Was gibt es da für Faktoren, die man irgendwie
Also gibt es
lenken
ganz,
kann?
ganz, ganz, ganz viele Schrauben, die man da betätigen kann. Ja, grundsätzlich ist es wichtig, dass der Stock gut mit Nährstoffen versorgt ist. Und dazu braucht er vor allem auch Wasser. Ein zu hoher Ertrag, also zu viele Kilogramm Trauben pro Hektar, sind auch kontraproduktiv, also belasten auch den Rebstock. Man vermeidet, also man sollte eben Stresssituationen für den Rebstock vermeiden, zu viel Trockenheit zum Beispiel. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also du kannst in der Bodenbearbeitung beginnen, beziehungsweise im Begrünungsmanagement, also verschiedenste Pflanzen auch anbauen, die Stickstoff verfügbar machen für den Rebstock zum Beispiel. Und oder Nährstoffe generell zur Verfügung stellen. Bei der Laubwand kann man die Laubwand, also die Trieblänge und eine hohe Laubwand fördert auch die Qualität. Also viel Laubfläche pro Traube quasi. Gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und natürlich der Pflanzenschutz ist auch ein großes Thema. Hier auch wirklich sehr genau zu sein und zum richtigen Zeitpunkt auch in den Weinberg zu fahren und da das Richtige zu tun, also vor allem zum richtigen Zeitpunkt auch. Genau, um da auch vorbeugend zu sein, was Pilzkrankheiten vor allem auch betrifft. Sonst auch bei Insekten, die eben quasi Schädlinge sind. Wie der Traubenwicker, der ist im Weinbau eben der, eben ein Schädling im Weinbau. Da gibt es eben schon Methoden, die Vermehrung der Traubenwickler zu unterbinden mit Pheromonen, die man auch aushängt im Weingarten und dadurch werden die verwirrt und können sich nicht fortpflanzen. Ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten und es ist auf jeden Fall sehr komplex.
Ja, vor allem, das ist ja nicht so, dass man eine Pflanze hat, die man irgendwie da behandelt, um die man sich kümmert, sondern das ist ein ganzes Feld, ein ganzer. Ich finde es total süß, dass ihr immer Garten dazu sagt. Ich stelle mir
Ja.
das vor wie so einen kleinen süßen Garten, aber es ist ja ein Riesen, sind ja Riesenflächen an Trauben, die man da irgendwie, um die man sich kümmern
Ja.
muss. Das ist ja nicht mal eben so gemacht.
Ja, na, das ist eben auch eine Herausforderung, dass quasi der Weinbau als Monokultur betrieben wird und dadurch entsteht natürlich dann auch wieder, entsteht wieder ein Krankheitsdruck, den man so nicht hätte, wenn jetzt ein Weinstock neben einer Sonnenblume, neben einem Baum und so weiter stehen würde.
Wie kann man sich so einen Alltag von dir vorstellen? Also ich stelle mir das so vor, du stehst auf und fährst mit deinem Traktor aufs Feld und guckst dir an, wie es den Trauben so geht, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so, es ist wahrscheinlich sehr viel komplexer und ja, was machst du so?
Ja, also grundsätzlich habe ich eine 6-Tage-Woche und mein Tag startet immer um 7, also Arbeitsbeginn. Und dauert auf jeden Fall bis 18 Uhr. Und dazwischen passt ganz, ganz viel rein. Also mein Tag ist sehr vielfältig, was es auch spannend macht. Ja, was gibt es zum Beispiel aktuell? Ja, jetzt haben wir relativ viele Arbeiten abgeschlossen. Also der Rebschnitt ist abgeschlossen, das Anbinden der Triebe, Der Strecker ist abgeschlossen. Jetzt beginnt quasi der Austrieb. Und jetzt ist es wichtig, dass man zum Beispiel den Unterstockbereich frei hält von Konkurrenzpflanzen. Also hier die Unterstockpflege im Weingarten und auch die, also das Begrünungsmanagement startet, also einsät die Begrünungspflanzen. Was ist noch zu tun? Jetzt die ganzen Zäune kontrollieren, ob irgendwo Löcher sind, und das Reparieren. Den Drahtrahmen, der wurde schon repariert, wenn irgendwie man irgendwo angefahren ist mit dem Traktor oder so. Genau, und sonst gibt es halt im Lager auch immer viel zu tun. Also momentan Corona-bedingt nicht so, weil wir viel an Gastronomie und also Gastronomie-Großhandel liefern. Aber ansonsten ist immer zu etikettieren, zu verpacken, auszuliefern. Ja, im Büro gibt es immer was zu tun. Das ist so das Thema, das zum Teil Spaß macht, so Marketing oder irgendwie grafisch irgendwas zu basteln oder so. Aber leider gibt es auch viele unangenehme Dinge, die irgendwie einfach nur Zeit in Anspruch nehmen, wo man das Gefühl
Ja.
hat, dass da geht einfach nichts weiter. Ja, sonst. Bei mir so Projekte planen, das mache ich sehr, sehr gern mit anderen, auch zusammen mit anderen Winzerinnen, für den Sommer vielleicht oder Veranstaltungsplanung. Weinfrühling kommt jetzt bald und ja.
Macht ihr das alles alleine oder gibt es da irgendwen, der euch auch hilft? Also habt ihr irgendwie andere Leute, die da noch mit rumwerkeln oder ist das wirklich nur eure Familie, die das alles alleine stemmt?
Na, wir haben drei fixe Mitarbeiter und ja, punktuell auch noch mehr. Also zur Ernte oder zu Arbeitsspitzen haben wir auch zusätzlich noch Leute.
Du hast gesagt, dass man sich nicht zu schade sein darf, wenn man Winzerin werden möchte. Was sind da so typische Aufgaben, wo du so sagst, ja, also das sind schon so Sachen, ja, da darf man sich nicht zu schade, selbst zu schade sein.
Puh, ich glaube, sobald man was angreift, sind die Nägel zerstört zum Beispiel. Und ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, wo ich irgendwie weiche Handflächen hatte. Also man muss schon zupacken und mal was aufheben oder man wird eigentlich ständig irgendwo schmutzig im Weingarten, beim Traktorfahren, es staubt überall oder auch im Weinkeller bei der Traubenverarbeitung. Man wäscht ständig, man wird nass. Dann ist man halt mal nass, dann muss man da durch. Ja, da gibt es zu viel. Aber so diese Hands-on-Mentality braucht man auf jeden Fall. Also, dass man hingeht und hingreift und dann ist man schon gut dabei.
Gibt es irgendeine Sache, die du gerne davor gewusst hättest, bevor du den Beruf angetreten bist? Ich meine, du bist damit aufgewachsen, aber gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ach Mama, Papa, das wäre echt gut gewesen, wenn ihr mir davon erzählt hättet?
Ja, das ist so. Ich glaube, man am Anfang ist man sich nicht bewusst, wie viel Verantwortung das alles bedeutet. Also Verantwortung gegenüber der Familie, den Mitarbeitern, der Umwelt, den Konsumenten. Also das ist für mich schon ein sehr, sehr großes Thema. Und ja, ich war die älteste von vier Geschwistern und somit bin ich mit viel Verantwortung aufgewachsen, auch immer mit meinen Geschwistern und so diejenige, die auf alle Rücksicht genommen hat und aufgepasst hat und so. Und das war selbstverständlich. Und auch dieses Familienleben, also dieses familiäre Denken, das lehrt schon Verantwortung, würde ich sagen. Aber was das dann wirklich bedeutet, auch so die wirtschaftliche Existenz in der Verantwortung zu haben. Das ist dann schon wieder eine Stufe drüber und das sollte man sich schon bewusst machen, glaube ich. Das war mir nicht ganz so bewusst.
Und gibt es eine Aufgabe oder einen Part in deinem Beruf, der dir am allermeisten Spaß macht, wo du so sagst, ja, das ist eine Sache, da stehe ich gerne früh für auf und das macht mir einfach so Spaß. Und ja, irgendeine Aufgabe, die du einfach am besten findest am Beruf.
Also am spannendsten ist die Ernte für mich. Also wenn man irgendwie das Produkt dann, für das man so lange gearbeitet hat, in Händen hält und dann verarbeiten darf und zu einem Wein dann, also werden, also den begleiten darf, bis es dann zum Wein wird, Traube zum Wein oder der Most. Also so der Herbst, die Ernte, die Kellerarbeit, das ist irgendwie sehr, das gibt viel dann zurück. Also wenn man sieht, wie gut sich das entwickelt und das macht schon Spaß.
Da muss man so lange warten, oder? Bis irgendwas dann draus geworden ist.
Ja, schon. Ja, das auf also ein Jahr lang auf etwas hinarbeiten, das stimmt. Das ist nicht so wie im Restaurant, wo du relativ schnell mal Änderungen vornehmen kannst oder reagieren kannst auf verschiedenste Geschmäcker oder Trends. Da ist das schon ja, langfristiger. Genau. Hast du es
Aber auch
schon
schön
erkannt?
irgendwie, wenn du dann so auf was hinarbeiten kannst und dann ist das so der Hauptpreis des Jahres irgendwie, dass du dann was Eigenes in den Händen halten kannst. Das hört sich sehr schön an.
Definitiv.
Ja, ich glaube, dieses ganze Frauenthema, was ich eigentlich immer anspreche, eigentlich voll schön. Also, dass es bei dir einfach nicht so ein Thema ist und dass das alles so gut klappt und eigentlich ist es blöd, dass man immer sowas fragen muss und dann eine Antwort darauf erwartet, weil am schönsten ist es natürlich, wenn es da einfach keine Probleme gibt und das alles läuft. Und ja, ich weiß nicht. Also denkst du, dass es Frauen in deiner Branche irgendwie schwerer haben, da Fuß zu fassen, wenn die sich einmal vorgenommen haben, das will ich machen? Oder gibt es da irgendwelche Tipps vielleicht, die du gerade Winzerinnen oder angehenden Winzerinnen geben kannst?
Ja, vielleicht sich ein Vorbild suchen. Also für mich ist das schon wichtig, irgendwie auf andere aufsehen zu können oder irgendwie Leute um mich zu haben, die mich inspirieren oder einfach inspirierende Persönlichkeiten zu kennen oder was darüber zu lesen. Und das motiviert auch, also zu sehen, die haben das auch gemacht, dann kann ich das auf jeden Fall. Oder geht auch manchmal als Argument bei den Eltern. Aber ja, was wäre noch ein Tipp? Ich glaube, momentan gibt es schon einige Winzerinnen-Vereinigungen. Und ich finde das auch sehr aufbauend und motivierend, einfach auch mit jungen Mädels und jungen Frauen zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig auch dazu tragen und zu unterstützen. Und das kann es, also das kann sehr motivierend sein, glaube ich. Macht auch viel Spaß auf der anderen Seite und genau.
Wer war so dein größtes Vorbild? Wahrscheinlich deine Oma, oder?
Ja, schon. Oma und Papa wahrscheinlich.
Genau, ich habe immer so eine Abschlussfragerunde, Fragen, die ich jedem stelle. Und zwar einmal, was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist?
Also, ich glaube, stark geformt haben mich meine Auslandsaufenthalte. Also ich war schon während der Schule ein Schuljahr in den USA. Also mit 16, glaube ich. Ja, 16. Und dann auch während dem Studium ein Semester in Frankreich, in Lyon. Und dann auch auf Praktika in Südtirol und in Neuseeland. Und irgendwie so auf sich alleine gestellt zu sein, das bringt immer mit sich, sich selber irgendwie näher kennenzulernen und irgendwie, ja, macht einen auch offener, eigentlich jedem Thema gegenüber, würde ich sagen. Also, weil man den verschiedensten Menschen begegnet und ja, einfach inspiriert wird von ganz vielen Eindrücken ob Menschen, ob andere Kulturen oder andere Länder oder andere Beine oder so. Aber ja, nein, nichts aber.
Was sind deine drei größten Stärken?
Gute Frage. Auf jeden Fall Geduld nicht. Was sind meine Stärken? Also ich glaube, ich bin kreativ, harmonieliebend und dadurch irgendwie auch verbindend. Und sehr einfühlsam, also ja,
Empathisch, das hört
irgendwie,
man so oft
ja,
von
genau.
Frauen, ja.
Genau. Macht es aber auch vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, weil man sich oft so viele Gedanken macht, wie könnte der da jetzt, wie könnte es dem mit meiner Entscheidung gehen und passt das für alle? Und dann macht man sich tausend Gedanken und wäre vielleicht schneller am Ziel, wenn man nicht so viel nachdenken wird. Aber
Das
ist halt
stimmt,
so.
das kenne ich. Aber auch nicht so schön am Ziel am Ende, wenn man so harmoniebedürftig ist.
Ja, stimmt.
Okay, gibt es eine Sache, die du anderen Frauen, die vielleicht auch darüber nachdenken, ob sie Winzerin werden sollen, mit auf den Weg geben kannst?
Auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, mal eine gute Ausbildung machen und dann versuchen, so viel wie möglich auch international unterwegs zu sein und Betriebe anschauen, viel kosten. Aber Praktika in anderen Weingütern bringt dich weiter, also bringt einen weiter und man pickt sich überall ein bisschen was raus und kann das mitnehmen und man sieht andere Arbeitsweisen und man muss dann nicht alles neu erfinden, weil das ist auch gar nicht notwendig. Aber ich glaube, so Praktika machen und die Welt erkunden, die Welt des Weines, das wäre so der Top-Tipp.
Ja, das sind schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du so viele Insights gegeben hast zu deinem Beruf und wie man das Ganze eigentlich wird. Und ja, das war voll das schöne Interview. Danke auf jeden Fall, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
Vielen Dank, liebe Viktoria. Und vielen Dank natürlich auch an dich fürs Zuhören. Damit die Stimme, die ich hier spannenden Frauen gebe, von noch mehr Menschen gehört wird, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast an alle, die dieses Thema genauso spannend finden könnten, teilst und eine Bewertung schreibst. Falls ihr neue Folgen nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch einfach abonnieren. Vertreten ist der Podcast mittlerweile auch durch mich auf Instagram unter dem Namen All Around by Anna. Dazu findet ihr aber auch noch mal mehr in dieser Podcast-Beschreibung. Dort könnt ihr mir gerne schreiben, Fragen stellen oder Feedback geben. Vielleicht habt ihr aber auch einfach Lust, eure eigene Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Ich würde mich riesig über noch mehr Gäste freuen.